Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, einen schönen Gottesdienst, den wir ja schon haben. Das Thema heißt ja, wenn meine Sehnsucht auf den Willen Gottes trifft. Und ich denke, wir alle haben Sehnsüchte. Es gibt so unterschiedliche Sehnsucht, die Sehnsucht, irgendwelche Ziele zu erreichen oder den richtigen Partner zu kriegen oder dass mal Beziehungen wieder in Ordnung kommen oder dass man gesund wird oder dass man später mal eine gute Rente hat oder dass einem auch gut geht, dass man in einer guten Gemeinschaft lebt, dass die Gemeinde gut läuft und vieles mehr. Und vielleicht werden wir uns heute in dieser Predigt wiederfinden, wenn wir mal überlegen, was für eine Sehnsucht uns persönlich dann auch betrifft. Weil ich möchte jetzt nicht auf alle Sehnsüchte der Menschen hier eingehen in diesem Gottesdienst, aber wir können ja auch gewisse Parallelen selber ziehen. Ich habe ja einen Predigttext aus Matthäus Kapitel 8. Mit Matthäus 8 Kapitel 8 beginnt ein neuer Abschnitt. Vorher hören wir oder lesen wir von den Reden von Jesus und jetzt kommen auf einmal seine Taten. Seine Taten kommen zum Vorschein. In einer ganz besonderen Weise. Wir haben dort drei Heilungen bis in Vers 17. Einmal der Aussätzige, der geheilt wird, der uns heute beschäftigen soll. Dann ist da der gelähmte Knecht des Hauptmanns. Und dann ist dann auch die Schwiegermutter des Petrus. Also unterschiedliche Menschen, die so mit Jesus zu tun haben. Und es ist sehr eindrucksvoll, ist dieses erste Ereignis hier, was wir haben in der Bergpredigt. Dieses erste Ereignis ist irgendwie besonders eindrucksvoll, finde ich. Jesus hat ja einmal die Menschen gelehrt in der Bergpredigt, wie sie leben sollen und wie das Leben untereinander auch funktionieren soll und könnte und sollte. Und nun folgt, ja, es folgt eine Demonstration seiner Macht. Meine Worte kann ja jeder machen. Durch diese Heilung werden auch die tragischen Folgen des Sündenfalls gebannt. Denn es gibt keinen Zweifel daran, dass durch den Sündenfall damals auch die Sünde in diese Welt, auch die Krankheit in diese Welt gekommen ist durch den Sündenfall. Das macht die Bibel ja auch deutlich. Und die Bibel sagt ja auch, wenn eines Tages die neue Welt Gottes entstehen wird, dann gibt es keine Krankheit mehr. Ist das nicht schön? Alle Ärzte werden arbeitslos. Aber das, ich denke, das ist nicht das Problem. Es wird ja ganz, ganz anders sein, ne, dass sich jeder da wirklich gut fühlt. Ich lese mal diese Verse nach einer Übersetzung von Roland Werner aus Matthäus Kapitel 8. Als Jesus dann vom Berg herunterkam und die Menschenmassen ihm auf dem Fuß folgten, geschah es. Ein Mensch, der völlig vom Aussatz entstellt war, stürzte auf Jesus zu. Er warf sich vor ihm nieder auf den Boden und sagte, Herr, wenn du es beschließt, kannst du mich wieder ganz und gar gesund machen. Da streckte Jesus seine Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es so, soll's wieder gesund sein. Und sofort verschwand der Aussatz und der Mann hatte wieder eine ganz reine und gesunde Haut. Dann sagte Jesus zu ihm, sieh zu, dass du ja niemanden erzählst, was geschehen ist. Begib dich aber zum Priester und lass ihn dich untersuchen. Nimm eine Opfergabe mit, wie es im Gesetzbuch des Mose für solche Fälle angeordnet ist. Das wird für sie ein deutliches Zeichen sein, das sie zum Nachdenken bringen kann. Soweit dieser Text. Die Heilung eines Aussätzigen. In früheren Zeiten war Aussatz neben der Pest eine furchtbare und abstoßende Krankheit. Niemand wollte so etwas kriegen. Und wer es hatte, der war arm dran. Und Aussatz stand damals für eine ganze Reihe Hautkrankheiten, zum Beispiel Lepra. Im dritten Buch Mose, Levitikus, finden wir Vorschriften zur Feststellung vom Aussatz. Und wegen der Erkennung von Aussatz war eben der Priester damals zuständig. Also wer so eine Krankheit hatte, der musste zum Priester oder der Priester kam dorthin und dann wurde das begutachtet. Und wer vom Priester aufgrund des positiven Befundes für unrein gesprochen wurde, also unrein erklärt wurde, musste außerhalb des Lagers leben. Er musste sich als Aussätziger sichtbar und hörbar machen. Er durfte also nicht mehr in der Gemeinschaft der anderen Menschen leben, weil diese Krankheit eben auch ansteckend war. Und wenn man sich überlegt, wie wurde damals mit Aussatz umgegangen? Der Geschichtsschreiber Josephus behauptete, dass Aussätzige wie Tote behandelt wurden. Und im Mittelalter war es so, da wurde über den Aussätzigen sogar die Totenmesse gelesen, was das Ganze noch ein wenig bestärkte. Und im Judentum ist es so gewesen, die sahen im Aussatz eine scheußliche, ansteckende Krankheit, aber nicht nur, sondern sie sagten, das ist ein Gericht Gottes über dein Leben und deshalb bist du so. Die Frage tauchte ja auch mal bei den Jüngern auf, über irgendeinen Menschen, der krank war, wer hat gesündigt? Also dieser Gedanke wurde da praktisch da mit hineingenommen. Hier in diesem Text über den Aussätzigen wird ja nicht viel gesagt, wir kennen den gar nicht. Also man weiß gar nicht, wo der herkommt, auf einmal taucht er da auf und es ist in seinem Leben so gewesen, das kann man ja rückwirkend nachvollziehen, es kam der Tag, wo er diese Flecken so an seiner Haut entdeckte und die wurden immer mehr, immer stärker, immer schlimmer. Dann wurde der Priester gerufen, begutachtete ihn und dann kam diese Aussage, das klang dann wie ein Todesurteil, du bist aussätzig, du bist unrein, du musst hier weg aus der Gemeinschaft, du musst in das Tal des Todes. So nannten sie den Ort, wo die Aussätzigen dann dort waren. Und also ich hatte das mal so nachgelesen, das war dann so gewesen, dass dann immer wieder Menschen kamen und haben sich um die Aussätzigen gekümmert und haben ihnen da Lebensmittel in einem gewissen Abstand hingestellt und die haben sich das nachher geholt. Die mussten ja auch irgendwie leben. Aber es war nicht einfach. Wenn meine Sehnsucht auf den Willen Gottes trifft, also ich habe mir mal gedacht, wenn wir in irgendeiner Situation stecken, die, ja ich will nicht sagen ähnlich ist, aber die in so eine Richtung geht, wo ich ganz allein bin mit meiner Lebenssituation. Wie das wohl sein mag. Ich habe jetzt drei Punkte dazu. Einmal, wenn meine Sehnsucht auf Gottes Hilfe wartet. Wenn meine Sehnsucht auf Gottes Hilfe wartet. Es gibt ja Menschen, die haben ja irgendwelche Probleme und Situationen im Leben, die warten ja noch nicht mal auf die Hilfe Gottes. Also sie erwarten nichts von Gott. Sie meinen, sie könnten das selbst irgendwie im Griff kriegen. Manchmal spricht man vielleicht auch ein Stoßgebet, aber in Wirklichkeit steht man nicht dahinter. Wenn meine Sehnsucht auf Gottes Hilfe wartet. Der Aussätzige war gläubiger Jude. Und wie oft wird er sich die Frage gestellt haben, warum ich, warum trifft mich das gerade? Warum ich, ne? Meine ganze Familie ist gesund, keiner hat dieses Problem. Aber ich bin davon betroffen. Warum Gott, warum hast du das gemacht? Und dann wird er unaufhörlich gebetet haben, Psalmen gebetet haben, wie es die Juden damals getan haben. Mal wie taub, mal wütend, mal eingeknickt, betrübt. Mal mit einer leisen Hoffnung. Mit dem Wunsch, dass seine Sehnsucht auf den Willen Gottes trifft. Jemand sagte, wir trauen deiner Macht und sind doch oft in Sorgen. Wir glauben deinem Wort und fürchten doch das Morgen. Da lebt also ein Mensch zwischen Warten und Hoffen, zwischen vielleicht ändert sich was oder ich muss mich mit meiner Situation abfinden. So lebt ein Mensch. Und dann das Vertrauen zu einem Gott behalten, von dem man lange keine Antwort bekommen hat, obwohl man wirklich so intensiv dafür gebetet hat und gedacht hat und die ganze Welt bewegt hat, ne, damit da was passiert und viele Christen mit einbezogen hat, dass sie dafür beten. Und von diesem Gott keine Antwort bekam, der einem scheinbar nicht hilft oder nicht so, wie man sich das so vorstellt, dass Gott nicht, also ich denke auch an Hiob, was für ein Elend hat diesen Menschen getroffen. Oder ich denke an David, der diese große Schuld auf sich geladen hat. Wie hat er darunter gelitten? Wir lesen es ja in den Psalmen. Wie ist er daran fast kaputt gegangen? Wie seine Sehnsucht, ne, zu Gott hinkam. Da war diese Sperre einfach gewesen. Und ich denke, das ist gar nicht so einfach, mit so Situationen umzugehen. Ich weiß, es ist Jahre her, da wohnten meine Familie und ich im Saarland. Und damals war das dann noch nicht so oft, dass man das so beobachten konnte. Da wurde so schräg von uns gegenüber innerhalb von ein paar Tagen ein Fertighaus aufgebaut. Ne, das war schon toll. Also ich hatte halt immer so einen Gedanken, Haus, wenn das gebaut wird, dann braucht das 1-2 Jahre. Und das machten die so in ein paar Tagen. In einer Woche konnten die Leute einziehen. Und das wünsche ich mir. Manchmal wünsche ich mir das in gewissen Situationen, dass es mit dem Gebet auch so geht, wie mit dem Fertighaus. Schnell und spürbar. Ne? Ich bete und Gott soll antworten. Gott, ich will die Antwort, die wir haben jetzt. Und dass meine Gebete die Unordnung der Dinge von Grund auf verändern und ich die Kraft des Auferstandenen erfahre. Denn der Auferstandene hat die Kraft, hat die Macht, er kann die Situation verändern. Er kann es. Das hat die Bibel deutlich gemacht. Und das hat diese Aussätzige hier erfahren, dass seine Sehnsucht, und das wünsche ich mir, auf den Willen Gottes trifft. Ich weiß nicht, geht es dir nicht auch manchmal so, dass Situationen kommen, wo du so denkst und so betest und so hoffst, und dass sich doch endlich da was verändert. Und es ist eben nicht immer so, dass man das so erfährt, wie der Aussätzige das erfahren hat. Ich weiß, als damals unser Enkel Timothée krank wurde, mit 3 Tagen hat man so epileptische Krämpfe bei ihm festgestellt und sagte, das ist natürlich Neugeborenenkrämpfe, ist irgendwie ganz normal und so. Und bis sich dann gezeigt hat, ne, nach einer längeren Zeit, wie schlimm das eigentlich ist in seinem Leben, und dann war die Miriam, seine Mutter, 3 Monate im Krankenhaus in einer Spezialklinik. Und was haben wir gehofft und was haben wir gebetet und unwahrscheinlich viele Leute, Christen, mit einbezogen, dass Gott doch ein Wunder tut. Denn da hat man doch diesen Wunsch. Und Gott hat es in dem Sinne, wie man sich das gewünscht hat, bis jetzt nicht getan. Aber was auch, worüber man auch dankbar sein kann, dass die Eltern, ne, also Ben und Miri, dass die damit umgehen können, ne, dass die nicht geistlich verzweifeln, dass sie es erstmal aus Gottes Hand nehmen. Das ist nicht immer einfach. Die Bibel macht deutlich, Gott lässt uns auch warten. In 2. Petrus 3 lesen wir davon, dass Gebet und Warten zusammengehören. Warten auf Gottes Antwort. Ich habe mir auch die Frage gestellt, verstehen wir eigentlich immer, was Gottes Wille ist? Ich meine, man kann sich da so schön parat legen, ich möchte das so haben, ne, das mache ich gerne. Und dann gebe ich das Gott hin, wie so ein Einkaufszettel, ne, und sage, das möchte ich gerne haben. Aber will Gott das überhaupt so? Was ist sein Wille? Und beim Beten geht es nicht allein darum, dass das praktisch das Erbetene wir bekommen, sondern es geht darum, dass wir auch erkennen, was Gott eigentlich für unser persönliches Leben auch will. Was will er überhaupt? Ne? Vielleicht erhört Gott eben nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe so ein paar Dinge im Leben, wo ich sagen kann, da hat Gott es ganz anders gemacht, als ich mir das vorgestellt habe. Aber er hat mir, in manchen Dingen hat er mir eine ganz andere Richtung gezeigt, ne, die im Nachhinein, ja, möchte ich mal sagen, viel besser gewesen ist. Vielleicht hat er eben einen anderen Plan, der für mich erstmal scheinbar eine Zumutung ist, die Situation, in der ich jetzt so stehe. Wenn meine Sehnsucht auf den Willen Gottes trifft. Es gibt beim Beten Grundsätze, aber keinen Mechanismus, der uns Erfolg garantiert. Und es ist ein geistlicher Spagat oft in unserem geistlichen Leben, wenn wir das so erfahren. Einmal, dass wir Gott um alles bitten dürfen und dass wir dennoch seinen Willen zu akzeptieren haben. Das legt uns die Bibel hin. Jesus sagt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und dann wir akzeptieren, dein Wille geschehe, Vater im Himmel. Sind wir bereit, diesen geistlichen Prozess durchzumachen, indem wir uns Zeit nehmen, bei Jesus zu sein und ihm in der Stille unser Anliegen bringen und bereit zu warten auf Gottes Antwort? Mich hat dann mal so ein Wort im Alten Testament sehr angesprochen, aus Jesaja 30, Vers 15, wo es heißt, durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark. Durch Stille seinen Hoffen werdet ihr stark. Was für einen Spagat musste das Volk Israel aushalten? Der Abraham zum Beispiel, von der Verheißung bis zur Erfüllung, dass ein Volk aus ihm werden sollte. Was für eine Spannung. Das ist nicht einfach. Aber Gott mutet uns das zu, auch wenn wir es nicht wollen. Aber durch stillen Sein und Hoffen werdet ihr stark sein, werden wir verändert, geduldiger und können Gottes Willen für unser Leben annehmen. Dein Wille geschehe. Ein zweiter Punkt, wenn meine Sehnsucht auf den Glauben stößt. Wenn meine Sehnsucht auf den Glauben stößt. Was ist eigentlich das Überraschende in dieser Geschichte? Nicht so sehr, dass Jesus einen Menschen heilt. Das geschieht ja oft in der Bibel. Auch nicht, dass der Geheilte das dann weitererzählt, obwohl er das eigentlich gar nicht soll. Das wird man auch machen. Da sind wir ja so begeistert davon dann. Überraschend ist, wie es anfängt. Da kommt einer zu Jesus, und zwar ein Aussätziger. Und das ist schon eine kleine Sensation. Ein Aussätziger kommt zu Jesus. Einer, der bei Jesus überhaupt nichts zu suchen hat. Allein wegen seiner Krankheit hat er in der Gemeinschaft der Menschen nichts zu suchen. Und dabei wusste er ganz genau, dass er nicht in die Nähe der Gesunden kommen sollte. Er kommt trotzdem. Er kommt trotzdem. Das erleben wir bei einigen Menschen in der Bibel, die einfach so zu Jesus kommen, obwohl die da überhaupt nichts zu suchen haben. Dann denkt man an die Frau, die mit den Blutungen, die alle möglichen Ärzte durch hatte, und sie wagt sich an Jesus heran, ihn anzurühren. Und dann erlebt sie dieses Wunder, wie er sie heilt. Und sie war erschrocken. Sie war erschrocken, dass es überhaupt passiert war und dass Jesus es sah und dass Jesus es spürte. Aussätzige hat man damals gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Das kann man so sagen. Sie mussten Glöckchen und Klappern mit sich führen. Sie mussten Lärm und Krach machen, wenn andere Menschen in die Nähe kamen. Sie mussten rufen, unrein, 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 ich bin unrein, komm ja nicht in meine Nähe. Das geht's dir genauso. Der Aussätzige kommt zu Jesus, er wirft sich vor Jesus nieder. Und damit verehrt er Jesus wie einen König, den Sieger oder Gott selbst. So verehrt er den König, so verehrt er Jesus. Er redet Jesus als Herr an, damit bezeichnet er Jesus als höchste Autorität. Als höchste Autorität. Noch erstaunlicher ist, was er zu Jesus sagt. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er kennt ja das Ausmaß seines Leidens. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich, dass er gesund wird. Also Aussätzige werden einfach nicht gesund, können nicht gesund werden. Das ist unmöglich. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Wenn du willst, kannst du es tun. Aber er wusste nicht, ob Jesus es wirklich tun will. Ob Jesus ihn wirklich heilen will. Wenn du willst, Herr, ja, dann kannst du mich heilen. Und damit traut er Jesus zu, dass er ihn heilen kann. Die Bibel macht deutlich, wir dürfen Jesus alles zutrauen. Alles. Wir sollen keine Zweifel haben, wir sollen ihm wirklich alles zutrauen. Deshalb dürfen wir in allen Dingen zu ihm kommen. Deshalb wird nichts rausgenommen. Und nach jüdischer Auffassung war eine solche Heilungsmacht entweder göttlich oder dämonisch. Also entweder von Gott oder vom Teufel. Ja, das haben die Juden einmal Jesus hervorgeworfen, weil er dann Menschen befreit hatte, der besessen war. Er wird das tun im Auftrag des Teufels. Und da sagt Jesus, hör mal, jetzt redet ihr da für einen Quatsch. Ne? Wie soll der Teufel anfangen, seine eigenen Leute auszutreiben? Ne? Das ist doch der größte Blödsinn, den es eigentlich gibt. Und die Anrede, Herr, lässt deutlich erkennen, dass der Aussätzige mit einer göttlichen Vollmacht Jesu rechnete. Woher wissen wir, was Jesus will? Die Frage müssen wir uns, glaube ich, immer wieder stellen. Wir wissen es nicht immer. Wir bilden uns manchmal ein, dass wir wissen, was Jesus will. Aber wir wissen es nicht immer. Und dennoch dürfen wir ihn um alles bitten, ihm alles zutrauen. Wir dürfen mit seiner göttlichen Vollmacht rechnen. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Im Himmel und auf Erden. Das heißt, auch in meine persönliche Lebenssituation hinein, da wo ich zu Hause bin, da wo ich unterwegs bin, ist ihm alle Macht gegeben. Und dann lehrt uns Jesus das Gebet, das Vaterunser-Gebet eben. Und wenn er darin lehrt, dass wir beten sollen und dass wir Gott an die erste Stelle setzen sollen, dann kommt er auch zu dem Punkt, wo er sagt, dass wir beten sollen, dein Wille geschehen. Und damit bringen wir den himmlischen Vater im Gebet zum Ausdruck, du kannst alles. Vater, du kannst wirklich alles tun. Du kennst mein Leben, du weißt, wie es aussieht, du kannst alles. Und du weißt, was für mich gut ist, was du für mich vorgesehen hast und was richtig ist. Und das soll geschehen. Dein Wille, Vater, geschehe. Und doch darf ich ihm alles sagen. Ich möchte das nochmal betonen. Ich darf ihm alles sagen. Dein Wille geschehe. Und das drückt ja auch eine Beziehung aus, eine Beziehung zwischen dem himmlischen Vater, zwischen Gott und uns, dass wir in diesem Vertrauen wirklich zu ihm kommen. Ja, und sagen wir mal ehrlich, es ist ja oft so, da gibt Gott uns Überbitten und Verstehen. Da haben wir noch nicht den Mund aufgemacht, da haben wir es schon, so ungefähr. Oder wir haben uns noch nicht gedanklich damit befasst. Oder wie viel gibt er uns hier allein in unserem Land, was wir so haben, wie es uns gut geht. Das ist ja nicht nur das fließende Wasser. Das ist so viel, was er uns gibt, was ganz von seiner Sicht wichtig ist, nötig ist für unser Leben. Er beschenkt uns damit. Ich komme zum dritten Punkt, wenn meine Sehnsucht durch Jesus gestillt wird. Kehren wir zu dem Aussätzigen zurück. Jesus hätte ja diesen Aussätzigen mit einem Wort heilen können. Wie sagte der Hauptmann, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Das kann Jesus. Jesus braucht nicht viele Worte. Bei der Schöpfung hat der Herr gesprochen und es ist geworden. Diese herrliche Schöpfung, ne, durch sein einfaches Aussprechen, durch die einfachen Worte. Er sagt dem Sturm, er soll ruhig sein und er ist ruhig. Er ruft mit Worten den Lazarus heraus aus dem Grab und er kommt. Das kann Jesus. Aber er tut es nicht. Und das ist interessant bei dieser Geschichte. Er macht sie irgendwie anders. Er streckt seine Hand aus und berührt ihn. Kein Mensch hätte den Mann berührt. Sie ließen ihn in der Isolation und Einsamkeit. Und das ist, habe ich mir gedacht, so dass es die Bewegung der Hilfe und Gewissheit, dass Jesus so auf ihn zugeht, dass es ihm Gewissheit, innerlich irgendwie auch Hoffnung gibt. Denn normalerweise hätte Jesus ihn nicht anrühren dürfen und auch nicht angerührt, einen Aussätzigen, Kranken, das hätte die Krankheit übertragen. Dann folgte das verheißungsvolle Wort, ich will's tun, sei gereinigt. Ich will's tun, sei gereinigt. Und die Heilung geschah sofort. Jesus als der Herr der Schöpfung hat eben die Macht, den Prozess einer Krankheit in einem einzigen Moment zum Stillstand zu bringen. Diese Macht hat er. Und in dieser Geschichte lesen wir, der Mann wurde von dem Aussatz gereinigt. Und wenn der Priester sieht, dass der Aussatz weggegangen ist, deshalb musste er zum Priester gehen, da musste ihn begutachten, ich sagte es schon, soll er die Person offiziell für rein, für gesund erklären. Er wird gesund geschrieben, würden wir heute sagen. Also er muss nicht mal krank feiern. Er kann jetzt ein ganz normales Leben führen. Er kann in die Gesellschaft der Menschen wieder hinein. Das musste ja auch klar sein. Also sie haben also Regeln gehabt. Und darum sagt Jesus zu dem Geheilten, geh hin und zeige dich dem Priester. Also Jesus geht auch diesen Weg des Gesetzes. Er hat das Gesetz nicht gebrochen. Er hat gesagt, mach das so, wie es vorgeschrieben ist. Aber Jesus geht trotzdem andere Wege und macht diesen Menschen ganz gesund. Ich habe mir jetzt auch eine Frage gestellt noch, was eine persönliche Anwendung vielleicht für uns persönlich ist, was in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte steht. Und ich habe mal drei Punkte gefunden. Die erste Bedeutung, diese Geschichte ist ein Bild für Menschen, also für Menschen, die irgendwie einen Makel haben, was sie nicht verbergen können. Vielleicht wird diesen Menschen das Gefühl vermittelt, du musst fernbleiben von uns. Oder sie werden ausgegrenzt, sie werden nicht für ernst genommen. Man stuft sie gedanklich in eine Art zweite Klasse Menschen ein, was ja heutzutage in der Gesellschaft oft passiert, manchmal auch in Gemeinden. Man gibt ihnen dieses Gefühl, du bist nicht so viel wert wie ich. Das kann das Aussehen sein, das kann der Lebensstandard sein, das kann die Intelligenz sein, das kann so vieles im Leben sein. Ich finde das immer so interessant, das heißt interessant, ich finde das eigentlich von einer tiefen Bedeutung, Wir haben ja bei uns in Kaisersesch in Düngenheim haben wir so ein Behindertenheim. Und dann, wenn wir da mit unserem Bücherstand standen, dann kommen da die erwachsenen Behinderten an den Stand, ne? Und in ihrer Einfachheit gucken sie sich da die Bücher an und sagen, was kostet das? Ne? Einmal wegen einer CD. Und da habe ich gesagt, so viel habe ich nicht. Wie viel hast du denn? Ja, 5 €. Okay. Dann habe ich es ihm dafür gegeben. Wie der sich gefreut hat, ne? In der Einfachheit. Wie Gott gibt uns ja auch Menschen und vieles im Leben, wo wir einfach mal sehen, das, was wir als normal ansehen, ist nicht allein das Normale. Wenn man vom Schöpfungsgedanken ausgeht, wie Gott den Menschen geschaffen hat, ein Gegenüber, es ist alles gut, keine Sünde, nichts, ne? Und durch den Sündenfall ist kein Mensch mehr normal. Ist kein Mensch mehr so, wie wir eigentlich sein sollten. Das muss man sich eigentlich auch vor Augen halten. Und was wir jeden Tag für einen Mist machen, ne? Und wie wir uns vor Gott verhalten und dies und jenes. Dieser Text lehrt uns, dass wir einander annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat. Eine zweite bedeutet, die Geschichte weist auf die große Heilung vom Aussatz der Sünde hin. Das hat Jesus für uns am Kreuz vollbracht. Jesus ist für unsere Sünde gestorben und hat für uns bezahlt. Gott hat seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt, damit er dieses Problem wirklich löst. Und zwar richtig löst. Nicht durch Religion, sondern selbst hat er dieses Problem gelöst. Er hat einen Weg geschaffen, dass wir gerettet werden können. Und die Bibel macht deutlich, so abscheulich und ansteckend unsere Sünde auch sein mag, wir dürfen sie zu Jesus bringen, egal was es ist. Corrie ten Boom sagte einmal, gehe mit jeder erkannten Sünde sofort zu Jesus. Sofort. Und im 1. Johannes lesen wir, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Er nimmt alles weg. So ist unser Herr. Ganz gleich, wie unrein oder wie sündig wir sind oder uns fühlen. Das Blut Jesu macht uns rein vom Aussatz der Sünde. Und deshalb können wir eigentlich von diesem Aussätzigen lernen. Er hat Jesus als seinen Herrn anerkannt. Er hat diese Befreiung erfahren. Und wenn wir an Jesus glauben, dann ist Jesus Christus unser Herr. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, von aller Schuld und Sünde. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen. Und die dritte Bedeutung, es ist nicht nur eine Heilungsgeschichte, es ist auch ein bedeutender Bericht über das Verhältnis Gottes zu uns Menschen. Für Gott gibt es keinen Grund, dass Menschen zu ihm auf Abstand gehen. Ich mache ja auch die Gefängnisarbeit. Mir sagte mal ein Gefangener, ich bin viel zu schlecht für Gott. Ich meine, irgendwie hat er auch recht, ne? Bin viel zu schlecht für Gott. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, Gott hat gesagt, wir sollen ins Gefängnis gehen und den Gefangenen das Evangelium predigen. Und dass, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen, der für unsere Schuldensünde gestorben ist, ne, dann bist du gut vor Gott. Er macht dich richtig vor Gott. Er vergibt dir alle deine Schuld. Manchmal denken auch wir Christen, wir sind viel zu schlecht, und weil wir schon wieder das getan haben und schon wieder das, und deshalb kann Gott uns nicht vergeben, oder unsere Gefühle sagen uns das. Aber die Bibel macht etwas anderes deutlich. Wir sollen in die Beziehung zu Gott gehen, immer wieder. Und wir sollen uns nicht auf Abstand zu Gott halten. Auch nicht durch die Sünde, die uns umstrickt, wie die Bibel sagt. Wir sollen immer wieder erkennen, ich gehe zurück zum Herrn, egal was ich gemacht habe. Gott will Gemeinschaft mit uns. Und mit Jesus hat Gott den ersten Schritt gemacht. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Und dürfen Jesus um alles beten, so unglaublich es für uns vielleicht sein mag. Wie sagte der Hauptmann, Herr, ich bin nicht würdig. Also nach meinem Leben her, brauchst du nichts zu machen, ich habe es nicht verdient. Aber wir haben den Text der Gnade gehört heute aus dem Epheserbrief. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nur ein Wort, so ist Gott, so ist Jesus. Jesus ist nichts unmöglich. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Diese Geschichte lehrt uns, mit diesem Vertrauen dürfen wir zu Jesus kommen. Immer wieder kommen. Ist das nicht eine mutmachende Botschaft? Nehmen wir sie doch mit in den Alltag unseres Lebens. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Begebenheiten und Beispiele von Menschen in deinem Wort, auch dieser Aussätzige, der es von seiner Sicht sicherlich nicht verdient hat. Und dennoch gehst du auf ihn zu und berührst ihn und heilst ihn. Und so hast du es auch gemacht mit uns, die wir es nicht verdient haben, dass du uns berührst, uns rein gemacht hast von aller Sünde. Herr, wir danken dir dafür, dass wir in allen Dingen zu dir kommen dürfen. Nicht, weil wir besser sind als alle Menschen, andere Menschen, oder weil wir es verdient hätten, sondern weil du, Vater im Himmel, für uns zuständig bist und unser Leben führen und leiten willst. Herr, wir bringen dir aber auch die schwierigen Situationen in unserem Leben, die wir nicht verstehen, wo wir uns so sehr wünschen, Herr, dass du es anders machst. Herr, wir bitten dich, sei du gnädig und barmherzig. Amen.